Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.
http://vielfalter.potspot.de. Herzlich willkommen zu Vielfalter Magazin gegen Monokultur und für Inklusion. Zu hören auf Radio Dreieckland am 4. und am letzten Donnerstag des Monats jeweils um 16 Uhr. Eine Wiederholungssendung gibt es am 1. Montag des Monats um 20 Uhr auf Radio Dreieckland www.rdl.de live oder 102,3 MHz im Raum Freiburg. Ihr könnt die Sendung auch nachhören in der RDL-Mediathek beziehungsweise auch auf vielfalter.potspot.de. Kontakt aufnehmen könnt ihr telefonisch unter 0761 384 8380, dort eine Nachricht hinterlassen. Ihr könnt schreiben an zwischendenwelten@web.de oder an vielfalter@rdl.de oder auch an Vielfalter im Gruppenradio Radio Dreieckland, Adlerstraße 12, 79098 Freiburg. Nochmal Vielfalter im Gruppenradio Radio Dreieckland, Adlerstraße 12, 79098 Freiburg. Genau, mein Name habe ich gesagt, Mirko Olofstedt-Brahms. Ich bin Psychiatrieerfahren und aktiv im Bundesverband Psychiatrieerfahrener sowie auch in Freiburg im Arbeitskreis außerstationäre Krisenbegleitung und dazu vielleicht an anderer Stelle mehr. Heute habe ich euch mitgebracht ein Interview mit Eugene Epstein. Eugene Epstein ist Psychologe, arbeitet in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie und sieht die therapeutische Gesellschaft sehr kritisch, arbeitet zum Thema posttherapeutische Gesellschaft. Er hat auch Kritik gegenüber dem Diagnosewahn, wie ich das jetzt nennen würde. Und ihm überlasse ich jetzt das Wort.
Mein Name ist Eugene Epstein. Ich bin die letzten 24 Jahre leitender Psychologe an der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Wilhelmshaven. Ich habe einen Masters in Social Work, ich bin Psychologe, promovierter Psychologe und lebe seit fast 27 Jahren in Deutschland, komme ursprünglich aus New York. Ich bin vielleicht aus einer Minderheit von Fachleuten, die sagt, ich sehe überhaupt keinen Vorteil von psychiatrischen Diagnosen in psychotherapeutischen Gesprächen. Mhm. Ich sehe die am besten als eine lästige Notwendigkeit, was die Bezahlung anbelangt, aber für die Gespräche selbst, für die Klienten, sehe ich überhaupt keine Vorteile und eher viele Nachteile davon.
Stellst du auch den Krankheitsbegriff oder die Krankheitsbegriffe in Frage? Es gibt ja diese Meinung auch, dass psychische Krankheiten eigentlich gar nicht existieren.
Ja, die sind eine soziale Konstruktion, würde ich sagen. Und eine Konstruktion, die auch gravierende Nachteile mit sich tragen können.
Welche Nachteile wären das?
Zum Beispiel die Idee, dass man eine Krankheit erleidet, entmündigt in der Regel Klienten. Es sagt, man hat etwas, wo man angewiesen auf Fachhilfe ist. Ist es oft in der Regel, dass diese Diagnosen eher starr sind, sprich eine Heilungsversprechung, eine Möglichkeit, dass man, wenn man so eine Diagnose verpasst bekommt, das wieder loskriegen kann, ist äußerst schwierig. Häufig geht es in die andere Richtung, dass wenn man eine psychiatrische Diagnose bekommen hat, dann fängt man an, die zu sammeln und man noch mehr Diagnosen bekommt. Manche würden behaupten, dass Diagnosen eher für ängstliche Fachleute da sind und nicht um die Heilung oder um Klienten zu helfen.
Es gibt aber auch Menschen, die sagen, Psychiatrie ist eine Wissenschaft und diese Krankheiten gibt es und die dürfen man nicht in Frage stellen.
Diese Meinung teile ich nicht. Der Chef von die DSM-5, diese diagnostische und statistische Manuell, der aus den USA herkommt, der so ein Vorbild für die ECD, der hier in Deutschland verwendet wird, die Katalog von Diagnosen, hat gesagt, wir haben unseren Patienten versprochen, dass wir würden die Biomarker, sprich wir würden die biologische Ursachen für diese psychische Erkrankungen finden durch die Forschung. Aber wir haben diese Biomarker immer noch nicht gefunden. Und das seit 50, 60 Jahren von Forschung gibt es immer noch keine biologischen Marker, der in Zusammenhang mit sogenannten psychischen Erkrankungen stehen.
In den 60er, Anfang 70er wurde mir gesagt, mein Vater habe eine Stoffwechselstörung. Ich wusste damals natürlich nicht, was es bedeutet. Ja. Von der Stoffwechselstörung wird heute immer noch gesprochen.
Ja, und es ist immer noch nicht bewiesen. Es ist einfach eine Behauptung, eine Mythos, könnte man sagen. Auch forschende Psychiater sagen, dass diese Theorie schon lange nicht belegt ist, dass es eigentlich Unfug ist. Aber trotzdem wird es immer noch verwendet. Ja. Ganz, ganz häufig zum Beispiel erklären Psychiater ihre Patienten, und sagen, dass es so ähnlich analog zu Diabetes, ja? Dass jemand, der eine Insulininsuffizienz erleidet, benötigt regelmäßig Insulin zu nehmen. Und in dem gleichen Sinn benötigt man Psychopharmaka. Mhm. Aber es gibt keine Beweise dafür. Die Forschung gibt das nicht her.
Allerdings ist es praktisch, um Psychopharmaka zu verkaufen.
Das natürlich, auf jeden Fall. Ja. Und man darf nicht unterschätzen, wie mächtig das ist, weil wir reden von Summen in die 10 Milliarden, 10 bis 100 Milliarden Euro pro Jahr Umsatzbereich. Das ist ein Riesenmarkt.
Ein Riesenmarkt, der allerdings auch nicht wirklich dazu führt, dass es den Menschen besser geht.
Richtig, richtig. Aber die Pharmafirmen geht es prächtig. Und das ist so, die Pharmaindustrie ist mehrfach angeklagt worden, in USA zum Beispiel, und die haben, um Gerichtsurteile zu vermeiden, haben Milliarden ausgezahlt und das nehmen die einfach so hin als Geschäftskosten. Das verhindert oder verändert das Geschäft überhaupt nicht.
Ich kenne auch Psychiatrieerfahrungen oder Betroffen oder wie man sie auch nennen mag oder wie sie sich selbst nennen mögen, die froh sind, eine Diagnose zu bekommen. Die sagen, okay, ich bin froh, dass ich auch medikamentös eingestellt bin, weil das Auf und Ab, was ich vorher hatte, ist jetzt nicht mehr da.
Dann sage ich, lebe wohl. Es ist völlig in Ordnung. Habe ich nichts dagegen. Mhm.
Aber Sie denken, es gibt bessere Wege?
Ich arbeite ganz lange mit Kindern und Jugendlichen. Und ich bin ganz klar der Meinung, dass Kinder und Jugendliche überhaupt keinen Vorteil von der Verabreichung von Psychopharmaka genießen würden, sondern dass es eher eine Art wie die amerikanische Antipsychiater Thomas Sasse vor viele Jahren bis zu seinem Tod in 2012 behauptet hat, dass die Verabreichung von Psychopharmaka bei Kindern und Jugendlichen ist eine Art Vergiftung. Wir wissen nicht langzeit gesehen, weil keiner hat Interesse, die Forschung, Langzeitforschung zu machen, was passiert in die Gehirne von Kindern und Jugendlichen, wo die Gehirn in die Entwicklung ist, was die Verabreichung von Psychopharmaka langzeit gesehen auf die Entwicklung von diesen Menschen hat. Das ist eine ganz große Lücke in der Forschung. Mhm. Und ich behaupte, keiner hat Interesse, das wirklich zu wissen. Was wir wissen zum Beispiel von heutzutage, ist, dass die Lebenserwartung von Erwachsenen, die langjährig Neuroleptiken genommen haben, ist 10 bis 25 Jahre niedriger als Menschen, die gar keine Neuroleptiken genommen haben.
Manche Leute sagen auch 25 bis 35 Jahre niedriger.
Richtig.
Es gibt ja die Neuroleptika, es gibt die Antidepressiva, die auch zunehmend unter Kritik geraten.
Richtig.
Bei den Antidepressiva wird ein Serotoninmangel behauptet, oftmals. Bei den Neuroleptika ein Dopaminüberschuss.
Niemals belegt. Diese Serotonin-These ist schon längst überholt, aber bleibt wie ein Phantom und eine Mythos hängen.
Seit den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts haben wir den Boom der Psychopharmaka. Mhm. Und wir haben auch immer wieder erfolgreiche alternative Ansätze, die relativ wenig bis gar keine Psychopharmaka verwendet haben. Soteria oder
Richtig.
Offener Dialog fängt auch erst sehr spät damit an. Irgendwelche.
Richtig.
Warum sind diese Modelle erfolgreicher?
Warum sind die erfolgreicher? Glaube ich, weil die Stimmen von den Betroffenen haben viel mehr Platz in diesen Ansätzen. Ja. In der Mainstream-psychiatrischen Interaktion, was zählt, ist die Meinung der Fachexperte, die Diagnose der Fachexperte, die Anamnese der Fachexperte und die Intervention und Behandlung der Fachexperte. Die Geschichte, die betroffenen Menschen, in der Regel wird außen vor gelassen, wenn nicht schlicht ignoriert. Und das, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Grund, weshalb die Mainstream-Psychiatrie wenig Erfolg nachweisen kann. Mhm. Ich arbeite in einer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wir verabreichen fast keine Medikamente für Kinder und Jugendliche, die noch keine Medikamente verschrieben bekommen haben. Sprich, wir fangen nicht damit an, sondern ein großer Teil unserer Arbeit, was Medikamente anbelangt, ist die Entwöhnung und die Entgiftung von den Medikamenten, die woanders verschrieben wurden. Wir arbeiten auch mit keinen Zwangsmaßnahmen. Wir haben eine offene Station. Wir legen den Schwerpunkt auf ambulante Betreuung und ambulante Arbeit, ambulante Gespräche und Unterstützung für Kinder und Jugendliche und Familien, sodass wir eher stationären Maßnahmen verhindern können und in der Regel mit großer Erfolg. Ich denke, und das ist leider so, dass es gibt, wie Sie sagten, Soteria-Bewegung, offener Dialog. Es gibt verschiedene Ansätze, die sind kleine, könnte man sagen, Lichtblicke auf der Landkarte weltweit zu finden. Aber leider haben diese Ansätze nicht genug politische Kraft entwickelt, um richtig eine große Veränderung in dieser gesamte System zu machen. Die bleiben immer noch kleine, zum Teil isolierten Lichtblicke.
Wenn ich die Schäden anschaue, die durch Neuroleptika oder andere Psychopharmaka hervorgerufen werden, das sieht ja auch der behandelnde Arzt. Warum machen die das?
Ich kann nur erzählen, was Psychiatern, die Neuroleptiken verschreiben, mir erzählt haben. Und es wurde mir so erklärt, dass für denen ist die Hauptsache, dass die sogenannten psychische Erkrankung, diese Symptomatik, meinetwegen Halluzinationen, Stimmen hören, dass das ausgestampft wird, dass das gestoppt wird, dass das die Hauptargument ist. Und alles, was an Nebenwirkungen, an Nebenschäden, die die Medikamente verursachen, sei es Diabetes, sei es Gewichtszunahme, sei es eine Verkürzung der Lebensdauer, sei es auch Suizidgefahr, was die Antidepressiven zeigen. All diese Nebenwirkungen würden einfach kleingeredet als etwas, was man in Kauf nehmen muss, um diese Erkrankung auszustampfen.
Vor einigen Jahren gab es in Holland eine Veröffentlichung von Lex Wundering. Mhm. Der hat in einer 7-Jahres-Studie gezeigt, dass es den Leuten besser geht, wenn sie kaum oder wenig behandelt werden auf Dauer.
Richtig. Ja, das passt auch zu etwas, was Ethan Waters in seinem Buch Crazy Like Us, gibt es auch eine deutsche Fassung von dieses Buch, letztes Jahr herausgegeben, übersetzt auf Deutsch, wo er zeigt, dass in anderen Kulturen, in anderen Ländern, wo zum Beispiel die moderne Psychiatrie, die wir hier in der westlichen Welt kennen, nicht weit und breit entwickelt ist in anderen Ländern, dass Menschen, die mit andere, sage ich mal, psychische Verfassungen, andere, die anders sind, völlig anders behandelt, anders integriert auch in die Gesellschaft. Eine gravierende Folge von unserer westlichen Psychiatrie ist, dass Menschen, die als psychisch krank bezeichnet werden, würden ausgegrenzt, würden exkludiert in unserer Gesellschaft. Und deren Chancen, einen Fuß zu fassen in der normalen Gesellschaft, würden erschwert.
Wenn ich sage, Depression ist keine Krankheit, dann ernte ich sehr, sehr schnell Widerspruch. Wir haben hier eine ganz große Lobby, Depressionsliga, Bündnis, ja. Depression, ja. Und so weiter und so fort, die eben dafür Werbung machen, diese ernste, lebensbedrohliche Krankheit, wie Sie sagen, zu erkennen, ernst zu nehmen und zu würdigen. Was denken Sie über solche Initiativen?
Da ist eine komplexes, eine sehr komplexe Thema. Es gibt einige solche Gruppen, die eine ganz große finanzielle Unterstützung von der Pharmaindustrie genießen. Die würde ich in eine andere Kategorie stellen als andere Gruppen von Familienangehörigen oder Betroffenen. Dass es unglückliche Menschen gibt, dass es Menschen gibt, die nicht mehr funktionieren, wie die Gesellschaft von denen erwartet, das gibt es in Haufenweise. Und glaube ich, ist das auch ein sehr ernstzunehmendes Phänomen. Das als Depression zu bezeichnen, bedeutet, dass wir dieses Phänomen individualisieren. Und wir sehen dann den Defekt in den Gehirn von den einzelnen Mensch. Und was dadurch ausgeblendet wird, sind gesellschaftliche Faktoren wie Überarbeit, Mobbing, Armut, Leistungsdruck und etliche solche Faktoren, soziale Faktoren, soziopolitische Faktoren, die auch mit eine ganz große Rolle spielen könnte.
Ich kenne Psychoedukation, das heißt, mir als Betroffener soll klargemacht werden, wie die Krankheit funktioniert, die ich habe und wie ich mit dieser Krankheit zu leben lerne.
Da bin ich sehr skeptisch über solche psychoedukative Ansätze, weil das klingt ein bisschen wie, wie kann ich Patienten zu besseren Patienten machen. Ja, indem ich die informiere, wie die sich lieben, brav und compliant gegenüber die Fachleute verhalten können. Ich würde eher behaupten, was wir brauchen, sind Fachleute, die eine große Bereitschaft haben, über den eigenen Schatten zu springen und vielmehr unseren Klienten zuzuhören. Und nicht die einzutrichtern, wie die in unserer eigenen Schema zu verhalten haben.
Aus der Psychiatrie kenne ich Begriffe wie Tagesstruktur und aus meinem eigenen Erleben kenne ich die Frage nach dem Sinn des Lebens. Passt das zusammen?
Tagesstruktur und Sinn des Lebens scheint mir zwei ganz unterschiedliche Dinge. Die Frage des Sinn des Lebens ist eine ganz große Frage, die Menschen zum Teil stellen können, die lange daran knabbern können, die, ob es Religion, ob es Philosophie, ob es andere Richtungen versuchen, seit Tausenden von Jahren Antworten dafür zu finden. Ich glaube, das ist eine von den großen menschlichen Fragen. Und etwas wie Tagesstruktur jemand anzubieten, scheint mir, betrifft diese Frage nicht in den geringsten.
Aber Tagesstruktur wird oft verordnet.
Wird verordnet, ja. Mhm. Ja. Und? Das wird verordnet. Ja. Das heißt, die Patienten müssen sich unterordnen und dieser Ordnung folgen. Mehr nicht. Dann haben wir Patienten, die in eine bestimmte Tagesstruktur sich einfügen. Ist das Heilung? Bedeutet das, ist das alles, was wir zu bieten haben? für sogenannte kranke Menschen?
Immerhin leben sehr, sehr viele Leute davon, anderen die Tagesstruktur anzubieten.
Ja, ich würde nicht sagen, dass eine Tagesstruktur unbedingt schädlich ist. Und für manche Menschen kann es eine sehr nützliche Sache. Aber das kann nicht alles sein.
Ich bin vor kurzem nach der Utopie gefragt worden, nach der Vision, dem Traum, Umgang mit Psychose in 10 Jahren oder zum Zeitpunkt X. Mhm. Was würden Sie sich wünschen?
Ich bin in den letzten Jahren mit meinen Kollegen über die Vorstellung einer post-therapeutic Zukunft.
Also eine posttherapeutische Zukunft.
Posttherapeutische Zukunft. Mhm. Wir leben in einer gewissen Zeitblip. In den letzten 100 Jahren leben wir in einer sogenannten therapeutischen Ethos oder therapeutischen Kultur. Therapeutische Sprache durchdringt alle Ecken unserer Gesellschaft. Es gibt Berater, es gibt Sozialarbeiter in der Schule, es gibt Berater für alles Mögliche, es gibt Life Coaches, es gibt Coaching für Manager. Ja. Wir benutzen eine therapeutische Sprache überall. Es ist kaum eine Ecke unserer Gesellschaft zu finden, wo therapeutische Sprache nicht durchdringt. Und das ist etwas, was in den letzten 100 Jahren entstanden ist. Und das sagte mir, dass es auch eine vorübergehende Sache. Es wird irgendeines Tages vorbei. Und meine Kollegen und ich, wir fragen uns, wenn diese Welle, diese Modewelle, diese therapeutische Kultur zu Ende ist, welche Art von Sprachen, welche Art von Vokabularen, welche andere Beschreibungsweisen würden wir entdecken, würden wir finden, um Dinge wie menschlichen Leid, wie Trauer, wie solche Dinge, wie würden wir Begriffe neu finden, um das zu beschreiben? Und welche Wirkung würde das haben in die Art, wie wir miteinander umgehen? Das beschäftigt mich. Ich finde, die Fachvokabularen, die Fachjargon sind ein Hindernis von heutzutage, um etwas Neues vorzustellen.
Sagt der aus New York stammende Psychologe Eugene Epstein, der in Wilhelmshaven in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie arbeitet. Wir sind immer noch bei Vielfalter Magazin gegen Monokultur und für Inklusion hier im Gruppenradio von Radio Dreieckland zu hören am 4. und am letzten Donnerstag des Monats von 16 bis 17 Uhr sowie in der Wiederholung oder in der Mediathek oder auf http://vielfalter.podspot.de. Nochmal www.vielfalter.podspot.de. Dort könnt ihr auch Kommentare hinterlassen. Weiter hier mit Eugene Epstein.
Sie arbeiten ziemlich ohne Zwang. Mhm.
Im Rahmen unserer Bereitschaftsdienst in unserer Klinik, wir schaffen das, dass im Jahr, wenn es hochkommt, vielleicht ist das vielleicht 5, vielleicht ein paar mehr oder ein paar weniger Mal, dass eine Jugendliche aus einer Krisenintervention in eine geschlossene Maßnahme eingewiesen werden muss. Ja? In Nachbarkliniken passiert das über 100 Mal im Jahr. Und ich stelle die Frage, woran liegt der Unterschied? Ist es, dass in unserem Bezirk, in unser Einzugsgebiet, wir haben nur mildere, weniger gravierende Fälle? Oder liegt es an der Art des Krisenklärung? Ja? Und ich würde eher das Zweite behaupten. Weil wir sehen unsere Arbeit in erster Linie, wie können wir so eine Maßnahme vermeiden? Wie können wir eine Krise so lösen, dass irgendeine Zwangsmaßnahme nicht nötig ist? Und das ist eine ganz andere Denkweise und eine ganz andere Vorgehensweise, als wenn man einer Krise begegnet und versucht, das administrativ oder verwalterisch abzuarbeiten. Ich kann innerhalb von einer halben Stunde jemand in eine geschlossene Einrichtung einweisen lassen. Das ist keine große Kunst. Ich muss ein paar Sätze aufsetzen, wo Suizidalität vorkommt, und das muss ich an ein Gericht abschicken. Und das wird dann genehmigt und dann wird dieser Mensch eingewiesen. Das ist keine große Kunst. Aber die Herausforderung ist, wenn ich das nicht tue, weil ich das ethisch nicht vertreten kann, wie viel Zeit muss ich investieren? Welche Bereitschaft muss ich mitbringen, um mit einem Mensch vielleicht stundenlang im Gespräch zu sein, sodass wir eine andere Lösung zu dieser Krise finden, außer einer Zwangsmaßnahme. Da sind wir Fachleute gefordert. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle viel besser arbeiten können in diese Richtung.
Ein häufiges Phänomen bei Kindern und Jugendlichen, die psychiatrisiert werden, ist, dass es um schulische Probleme geht. Kinder, die nicht mehr zur Schule gehen wollen, Kinder, die an der Schule leiden oder verzweifeln. Wir haben auch in Deutschland den Schulzwang, die Schulanwesenheitspflicht.
Richtig.
Die auch zum Teil durch psychiatrische Maßnahmen aufrechterhalten wird.
Ja, was eigentlich widersprüchlich ist, weil die schulische Versorgung in psychiatrische Krankenhäuser ist äußerst dürftig. Die Kinder- und Jugendpsychiatrien würden stiefkindlich von den Schulbehörden behandelt, sodass Kinder häufig deren Anrecht auf Unterricht nicht bedient werden, während die stationär behandelt werden. Ja, ich sehe, das ist ein ganz großes Problem bundesweit, dass es eine große Zahl von Kindern und Jugendlichen, die Schule vermeiden, Schule verweigern, und die würden dann zum Psychotherapeuten, zum Kinderpsychiatrien hingebracht. Ja? Diese Problematik wird psychiatrisiert. Was weniger gesprochen wird, ist zum Beispiel, wie wird Inklusion tatsächlich umgesetzt, mit welchen Mitteln und Ressourcen würden Lehrer unterstützt, Inklusion durchzuführen in den Schulen? Welche Mittel brauchen Lehrer, um Unterricht, um gerechten Unterricht für alle Kinder und Jugendliche zu ermöglichen? Ja? Welche Mangel gibt es in unserem Schulsystem? Ja? Durch die Psychiatrisierung von solchen Phänomenen würden all solche Fragen ausgeblendet. Man darf das nicht zu laut sagen, weil es ist vielleicht geschäftsschädigend, aber wenn die Schulen kreativer, mit mehr Ressourcen und mehr gute, interessante Ideen bestückt werden, könnten wir einige von unseren Mitarbeitern entlassen. Wir würden weniger zu tun haben in der Kinderpsychiatrie.
Also sprich, Schule produziert für viele Kinder auch Probleme.
Ja, natürlich weiß ich, wenn ich das sage, dann würde ich eine Menge Pädagogen am Hals haben, die würden sagen, hey, du beschuldigst uns die Ursache von dieser Problematik. Und so einfach ist das auch nicht. Aber die Strukturen der deutschen Schulen erzeugen Druck. Es gibt sehr viel gestresste Lehrer, dem geht es auch nicht besonders gut unter diesen Strukturen. Und ich finde, viele Kinder leiden unter dem deutschen Schulsystem. Okay. Trotz guter, engagierten Pädagogen.
Das heißt, es muss sich was im System ändern, damit es den Leuten besser geht. Den Lehrern, den Schülern, den Eltern.
Ja, ja. Und der Weg ist nicht, Kinder, die nicht in dieses System anpassen, zu psychiatrisieren.
Sondern?
Das ist nicht die Lösung. Sondern strukturelle Reform und Veränderung im System. Ich bin kein Pädagoge und insofern das überschreitet meine Kompetenzen. Aber es gibt viele gute Ideen, die schon im Umlauf sind. Man muss nur einen Film wie Treibhäuser der Zukunft, der vor fast 10 Jahren gemacht wurde, angucken. Oder eine Film, der heißt Alphabet, der neulich im Fernsehen zu sehen war. Da merkt man, das sind viele, viele gute pädagogische Ideen, die parat und vorhanden sind. Es ist mehr eine Frage von politischer Wille und die Bereitschaft, solche Ideen ernst zu nehmen. Und denn und die umzusetzen.
Dann ist die Frage, wie bekommen wir die Entscheidungsträger dahin, sich mit solchen Ideen auch zu beschäftigen?
Das ist eine gute Frage, zu der ich nicht unbedingt eine Wunderlösung habe. Vor viele Jahren in unserer Klinik haben wir die politische Haltung gehabt, wir machen das, was wir tun und das, was wir für richtig halten, auf leise Art und Weise. Sozusagen, wir wollten keine großen Wellen schlagen, weil die Gefahr meiner Meinung nach war viel zu groß. Wenn wir zu große Wellen machen, dann würden wir gebremst in die Art, wie wir arbeiten. Insofern haben wir entschieden, auf leise Art und Weise unseren Ansatz zu vertreten. Ambulant vor stationär. Vermeidung von Zwangsmaßnahmen, Verhinderung von die Verabreichung von Psychopharmaka bei Kindern und Jugendlichen. Wir halten Diagnosen für sehr gefährlich und schwierig. Und gleichzeitig, wir wissen, dass das überhaupt nicht den Mainstream entspricht. Und insofern habe ich keine gute Lösung zu diesem Dilemma, außer mit Entscheidungsträger den Gespräch aufzusuchen und zu versuchen, dem zu zeigen, was alles möglich ist.
Gibt es Begleitforschung zu Ihrer Arbeit?
Da machen wir keine Forschung. Nee. Vielleicht weil unter anderem, würde ich sagen, als eine soziale Konstruktionistin sehe ich empirische Forschung als nur eine Art von Vokabular, die man verwenden kann. Sozusagen nur eine Art von sozialer Konstruktion.
Einfach selber es besser zu machen, wäre zumindest schrittweise ein Weg in die richtige Richtung.
Auf jeden Fall. Und ich denke, da sind wir auch gefordert, uns immer weiter zu verbessern. Ich finde, über die letzten 20 Jahre, zum Beispiel, wo ich arbeite in Niedersachsen, zu der gleichen Zeit, als Ressourcen in der Jugendhilfe geschrumpft haben, gab es einen großen Expansionismus der kinderpsychiatrischen stationären Betten. In diesen 20 Jahren haben fast alle Kliniken in Niedersachsen Betten für Schutzbedürftige beantragt und genehmigt bekommen, außer unserer Klinik und ich glaube eine andere. Ja? Und wie jeder weiß, wenn Klinikbetten genehmigt werden, dann würden die belegt. Weil wenn die nicht belegt werden, dann würden die gestrichen. Das heißt, wenn man geschlossene Betten genehmigt bekommt, dann automatisch würden mehr Kinder geschlossen untergebracht. Ja? Das ist eine Tatsache. Ja? Und ich frage mich, ist das der Trend, ist das die Richtung, die wir in unserer Gesellschaft für unsere Kinder und Jugendliche wünschen? Mehr Diagnosen, mehr Zwangsmaßnahmen? Oder können wir ein anderes Zusammenleben vorstellen?
Ein anderes Zusammenleben auch außerhalb der Kliniken?
Ja, ein anderes Leben außerhalb der Psychiatrie, richtig.
In Großbritannien gibt es eine doch auch starke Bewegung von kritischen Psychiatern, kritischen Psychologen.
Ja.
In Deutschland ja. Weniger.
Und ich glaube, die Bürokratisierung der deutschen Psychiatrie führt dazu, dass wenig Abweichung überhaupt Platz findet. Die Erfordernisse, die Standardisierung von den Behandlungen erfordert eher, dass man wenig abweichen kann. Es ist in Deutschland so, zum Beispiel, dass ein Arzt Sorgen machen muss, wenn er nicht zum Beispiel Methylphenidat oder Ritalin ein Kind verabreicht für eine sogenannten ADHS, dass er die Gefahr begeht, er könnte wegen unterlassener Hilfestellung angeklagt werden.
Unterlassene Hilfeleistung?
Weil er die Medikamente nicht verabreicht hatte. Ja? Und soweit ist diese biologische Denkweise die dominante Diskurs geworden. Vor 30, 40 Jahren wäre das gar kein Thema. Man hätte diese Medikamente gar nicht verabreichen. Wir hatten über die Unterschiede in England kurz vorher gesprochen. Und In England, das ist ganz interessant, in die 80er Jahren, englische Psychiater hatten aus Tradition heraus viel mehr Entscheidungsmacht von den Politikern überlassen bekommen. Und in den 80er Jahren, es gab einen Psychiater, John Marks, der in Raum Liverpool 10 Jahre lang Heroin auf Rezept verschrieben hatte. Nicht nur Heroin, Kokain, Amphetamin und etliche andere Drogen. Und das Interessante in diesem 10-Jahres-Projekt ist, dass es eine Reduzierung der Beschaffungskriminalität gab, Statistik bewiesen von der Polizei. Es gab weniger Überdosis-Todesfälle. Es gab weniger HIV-Fälle. Viele von den Menschen, die Medikamente auf Rezept bekommen, diese sogenannten illegalen Drogen auf Rezept bekommen haben, haben auch angefangen, Arbeit zu suchen und Arbeit zu finden. Ja? Und das Interessante an dieser Geschichte ist, nach den 10 Jahren hat eine amerikanische TV-Sendung, 60 Minutes, hat etwas davon mitbekommen und die wollten ein Interview mit John Marks machen. Und die haben ihn kontaktiert und sind rübergeflogen nach England und haben eine Sendung aufgenommen. Und innerhalb von 3 Wochen nach dieser Sendung in den USA gezeigt wurde, haben die DEA, die Drogenbehörden in den USA, Druck auf die britische Regierung gemacht. Die haben John Marks versetzt und seine Klinik geschlossen. Die haben das wieder umgewandelt in eine Methadon-Klinik.
Das heißt also, die erfolgreichen Ansätze sind geschäftsschädigend.
Das kann man behaupten, ja. Lauren Mosher, der jahrelang Forschung für die NIMH, die National Institute of Mental Health in den USA, über Schizophrenie gemacht hat, die Soteria-Projekt begleitet hatte. Sein Forschungsgeld wurde gestrichen. Die haben so viele Steine ins Weg gelegt. Mainstream-Psychiatrie hatte null Interesse an seinem Soteria-Haus.
Kann man davon ausgehen, dass die Mainstream-Psychiatrie von der Pharmaindustrie gekauft ist?
Ich würde sagen, dass die Behauptungen von Bob Whitaker und Lisa Cosgrove, die neulich ein Buch über institutionelle Korruption anhand der Beispiele von institutioneller Psychiatrie geschrieben haben, dass das ja sehr nahe liegt, dass das stimmen kann.
Mhm. Es ist schade, dass die Bücher von Bob Whitaker auf Deutsch nicht erhältlich sind.
Ja, finde ich auch, weil die sind sehr zu empfehlen. Ob es sein erstes Buch, Mad in America, oder sein zweites Buch, Anatomy of an Epidemic, oder dieses dritte Buch, die sind alle, die sollten auf Deutsch gelesen werden.
Sagt Eugene Epstein, mit dem ich im Mai 2017 ein längeres Gespräch geführt habe. Nach dem Buch Mad in America hat Robert Whitaker übrigens auch den Blog madinamerica.com eingerichtet, in dem viele namhafte und kritische Autoren schreiben. Wer des Englischen mächtig ist, kann dort sehr vieles an interessanten Texten und Informationen finden. www.madinamerica.com. Hier nochmal Eugene Epstein, Psychologe in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie in Wilhelmshaven.
Es gibt ein anderes interessantes Beispiel von Denken out of the box, so andersdenkende Menschen. Es gab einen Forscher in Vancouver, British Columbia, heißt Bruce Alexander. Bruce Alexander hat die Frage gestellt, er sagte, Suchtforschung wurde bisher gemacht, indem Ratten, die in isolierten einzelne Käfige gehalten wurden, wurde eine Flasche Wasser und eine Flasche Heroin angeboten. Das war die Standard so Vorgehensweise für Forschung über Suchtverhalten. Mhm. Und er hat diese ganze Suchtforschungsweise in Frage gestellt, indem er sagte, vielleicht ist es nicht, dass die Ratten abhängig an die Substanz geworden sind, vielleicht ist es die Art der Käfighaltung, die dazu führt, dass die Ratten sich so verhalten. Und was er gemacht hat, ist ein großartiges Experiment. Der hat die sogenannten Rat Park Experiment gemacht. Und in dieses Experiment hat er Ratten eine Landschaft entwickelt, wo die in Gruppen sich wohnen, leben können, wo die Nischen hatten, wo die sich verstecken könnten. Das war eine Rat Paradies, eine Disney-Welt für Ratten. Ja? Und dann hat er die gleiche Suchtforschung, die bisher gemacht wurde, nachgemacht. Er hat Ratten die Angebot zwischen Wasser und Heroin. Die haben die Heroin vermieden. Dann hat er Ratten genommen, hat er die monatelang Heroin zugeführt, sodass man sagen könnte, die waren abhängig. Und die in diese Rat Park eingeführt und dann die Wahl gegeben zwischen Heroin und Wasser. Die haben die Heroin vermieden.
Vor dem Hintergrund solcher Experimente ist dann die Behauptung, Sucht sei eine Krankheit, auch wieder fragwürdig, oder?
Ganz genau, ganz genau. Er hat diese ganze Ideologie von Sucht als Krankheit in Frage gestellt. Er hat sogar 1978 seine Forschungsergebnis bei dem kanadischen Parlament dargestellt, vorgestellt. Und ein, zwei Jahre später ist seine Forschungsgelder gestrichen worden. Diese Ideen waren auch nicht salonfähig und waren auch nicht erwünscht.
Gut, ich frage mich jetzt, wie weit hilft die Kriminalisierung von solchen Substanzen? Wem hilft das, wem nutzt das?
Ja, wir sind ein bisschen weg vom Kinderpsychiatrie, aber dieser Bereich Sucht und Suchtforschung und der 100 Jahre Drogenkrieg, die unsere westliche Welt führt, ist nach wie vor ein sehr brisantes Thema, ja, die viele Menschen betrifft. Ja. Mhm. Und wie viel Elend, wie viel Leben zerstört wurde durch eine Sozialpolitik, die eingerichtet auf die Idee Sucht als Krankheit war. Ja? Das ist eine Folge aus der Politik. Mhm. Die Verelendspolitik der deutschen Regierung bis in die, bis in die 90er Jahren, als ich damals Streetwork gemacht habe, war mit der Idee, es muss die Junkies so dreckig gehen, dass die denn eher bereit sind, in eine Langzeit-Reha-Maßnahme sich zu begeben oder alternativ ins Knast zu gehen.
Wenn ich das Rat Park Experiment jetzt nochmal mir vor Augen halte, dann wäre eine viel erfolgreichere Möglichkeit, es den Leuten gut gehen zu lassen.
Ja, ja. Das war und ist den Ansatz von die akzeptierende Drogenarbeit zum Beispiel, ist, dass man viel mehr auf die gesundheitliche Unterstützung für Menschen, die einen alternativen Lebensstil pflegen, meinetwegen Drogen nehmen, und nicht auf Schwerpunkt auf die Abstinenz legen.
Harm Reduction ist da das
richtig.
Zauberwort.
Richtig. Gesundheit fördern. Ja.
Mhm. Viele Menschen mit psychiatrischen Diagnosen, also ich vermeide das Wort psychisch krank, ich spreche, wenn, dann von Menschen mit psychiatrischen Diagnosen,
ja.
Weil das ist eine Zuschreibung und keine Tatsache.
Richtig.
Viele Menschen haben auch existenzielle oder finanzielle Probleme. Mhm. Wäre da nicht ein Grundeinkommen schon mal ein Schritt
ja.
zur Harm Reduction?
Ja, absolut. Es ist interessant, eine Professorin für Psychologie in England, wieder eine Engländerin, Mary Boyle, stellt die These, dass die Psychiatrie arbeitet aktiv zu vermeiden, dass die sozialen Korrelaten von Menschen, die eine psychische Diagnose, psychiatrische Diagnose bekommen, würden ausgeblendet, würden aktiv vermieden, die in Zusammenhang zu stellen. Dinge wie Armut, Dinge wie Mobbing, Dinge wie Arbeitslosigkeit, Familienkonflikt, Trauma, Missbrauch. Ja, dass durch die biologischen Ansätze würden all diese Dinge eher ausgeblendet oder eben schlicht ignoriert. Mhm. Und ja, eine Bürgereinkommen wäre ein wichtiger Beitrag in diese Richtung. Und es ist keine neoliberale Idee, ein Bürgereinkommen, aber es ist eine gute Idee.
Meint der Psychologe Eugene Epstein, der in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie in Wilhelmshaven praktiziert. Das Gespräch haben wir aufgenommen im Mai 2017 und sehr interessant sind auch die Artikel von Eugene Epstein, die man im Netz finden kann, zur posttherapeutischen Gesellschaft. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle. Das war's mit einer weiteren Ausgabe von Vielfalter Magazin gegen Monokultur und für Inklusion. Am Mikrofon war Mirko Olostiak-Brahms und ich freue mich auf Reaktionen, Zuschriften, Rückmeldungen und Kommentare, zum Beispiel auf http://vielfalter.potspot.de, per Mail an vielfalter@rdl.de oder an zwischendenwelten@web.de. Die Musik in dieser Sendung stammte von Al Flip and the Woo Team, gefunden vor Jahren schon auf dem PodSafe Music Network. Und ja, Hinweis in eigener Sache, ich bin immer stark interessiert an GEMA-freier Musik, die ich hier in der Sendung verwenden kann. Also wenn ihr selber Musik macht oder Freunde habt, die Musiker sind und sich nicht bei der GEMA registrieren lassen, schickt doch einfach mal eine Hörprobe an Vielfalter im Gruppenradio CO Radio Dreieckland Adlerstraße 12 79098 Freiburg. Nochmal Vielfalter im Gruppenradio CO Radio Dreieckland Adlerstraße 12 79098 Freiburg. Ich verabschiede mich und wünsche euch noch viel Spaß mit dem kommenden Programm bzw. eine gute und krisenfreie Zeit.
Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.
Magazin gegen Monokultur.
http://vielfalter.potspot.de.
Radio Dreieckland Jubiläumswochenende. Freitag, 23. Juni, 18 Uhr. Wir debattieren: Gegenöffentlichkeit in Zeiten von Hate Speech und Lügenpresse. Samstag, 24. Juni ab 20 Uhr das Radio Hoffest mit Lobster Lobster, Jennifer Gegenläufer und dem DJ-Set Nizza. Genauere Infos unter rdl.de/40 Jahre.